Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen. Eine neue, verheißungsvolle Woche liegt vor uns. Und ein paar spannende Themen auch. Wir fragen, wie politisch denn die Grammy-Verleihung in den USA nun wirklich über die Bühne ging. Wir schauen ins französische Angoulême, wo am Wochenende statt des renommierten Großfestivals ein kleines, alternatives Comic-Festival stattfand. Und wir fragen uns, wie es denn nun eigentlich nach dem Aus beim Musikfernsehen MTV um das Genre der guten alten Musikvideos bestellt ist. Die wichtigsten Musikpreise der Welt wurden gestern Nacht in Los Angeles verliehen bei den 68. Grammy Awards. Hier ein kurzer Überblick unseres Kollegen Nils Dams.
Please welcome one last time as your Grammy host, Trevor Noah.
Comedian Trevor Noah moderiert zum letzten Mal die Grammys.
Welcome everybody to music's biggest night.
Und gibt nochmal alles.
Bad Bunny's in the building, are you kidding me?
So viele Stars sind da, sagt Trevor Noah.
I feel like I'm at Jeff Bezos.
Es ist wie auf Jeff Bezos Hochzeit, nur mit viel mehr schwarzen Menschen.
Black people, you know what I mean? Doechii is back, people.
Doechii ist auch hier, 5-mal für ihren Song Anxiety, übersetzt Angst, nominiert. Die neue US-Nationalhymne.
Which is now our new national anthem.
Es ist eine Show voller kritischer Anspielungen und großartiger Live-Momente. Tyler, the Creators Bühnenkulisse explodiert wie in einem Actionfilm. Lady Gaga, 2 Grammys, performte Abracadabra in einer Rockversion. Minimalistischer ist Justin Bieber. Er trägt nur Boxershorts, schwarze Socken und eine pinke Gitarre. Alle 8 Acts, die für den Newcomer Grammy nominiert sind, treten hintereinander auf. Fast 20 Minuten Musik am Stück. Es gewinnt
The Grammy goes to
die Britin
Olivia Dean.
Sie sagt,
I'm up here as a granddaughter of an immigrant.
Ich bin die Enkelin einer Immigrantin. Ich bin das Produkt von Mut. Ohne einander sind wir nichts.
We're nothing without each other. Thank you so much. I love you. Thank you so much.
Mehrere Künstler kritisieren die US-Regierung und einer steht dabei besonders im Mittelpunkt.
Either Grammy goes to 1, 2, 3, Bad Bunny.
Benito Antonio Martinez Ocasio oder Bad Bunny, der Superstar aus Puerto Rico. Am Sonntag spielt er in der Halbzeitshow des Super Bowls. Er gewinnt 3 Grammys und sagt,
Eis out.
Eis raus. Wir sind keine Wilden, wir sind keine Tiere, wir sind keine Fremden, wir sind Menschen und wir sind Amerikaner.
And we are Americans.
Bad Bunny schreibt auch Grammy-Geschichte, sein Album
Debí tirar más fotos.
Oder übersetzt, ich hätte noch mehr Fotos machen sollen. Es ist das Album des Jahres. Noch nie war ein Album des Jahres komplett auf Spanisch.
Bad Bunny, debí tirar más fotos.
Der beste Song des Jahres ist von Billie Eilish.
Wildflower by Billie Eilish.
Auch sie wird politisch und sagt, auf gestohlenem Land ist niemand illegal.
No one is illegal on stolen land.
Zum 69. Mal wurden also in Los Angeles die Grammys verliehen. Was den Abend über die eben genannten Highlights möglicherweise noch ausgezeichnet hat, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin, mit der Kultur- und Medienjournalistin Nie Lee. Hallo Nie.
Hallo Gesa.
Was bleibt für dich von diesem Abend?
Also die Grammy Awards haben gezeigt, dass eine Awardshow durchaus politische Töne haben kann. Anders als die Golden Globes Anfang Januar, wo die Politik der US-Regierung fast keine Rolle gespielt hat, dachte ich, hier gibt es wenigstens subtilen Protest. Also eine Handvoll Stars, Justin Bieber, Kehlani, Joni Mitchell, die hatten Ice-Out-Buttons getragen. Und es gab auch schon ein paar politische Dankesreden während der Pre-Show, die lief ja nicht im Fernsehen. Aber über den Hauptteil der Show, da gab es mal andere vage Kommentare auch. Also Harvey Mason Jr., das ist der CEO der Recording Academy, der hielt eine kleine Rede und er sagte, dass man sich angesichts der Geschehnisse in den USA und der Welt überfordert, hilflos fühlen kann, es für einige auch traumatische Zeiten seien, aber Musik heilsam sei, also ein bisschen vage, ein bisschen politisch. Am mutigsten und konkretesten waren die Statements für mich von Billie Eilish und Bad Bunny, die wir eben gehört haben. Aber es überrascht mich jetzt auch nicht, dass die beiden ihre Siegesreden als politische Plattform genutzt haben.
Inwiefern? Also waren die beiden auch schon in der Vergangenheit so politisch?
Ja, auf jeden Fall. Das kann man eigentlich über deren Karrieren gut beobachten. Also Billie Eilish, die hat schon im Oktober eine mutige Dankesrede gehalten bei einem Award des Wall Street Journals. Da hat sie Milliardäre dazu aufgerufen, ihr Geld für wohltätige Zwecke zu spenden und gefragt, warum Milliardäre überhaupt so viel Geld behalten würden. Und im Publikum, da saßen Mark Zuckerberg und George Lucas zum Beispiel. Und sie selbst, sie hat ja auch 22% ihres Gesamtvermögens, 11,5 Millionen Dollar gespendet. Neulich hat sie auch auf Social Media gepostet, hallo Celebs, wann äußert ihr euch mal zur Politik? Und ja, Bad Bunny, hast du vielleicht auch schon gehört, der ist ja super aktivistisch.
Mhm.
Also der ist bekannt dafür in seiner Kunst, permanent die Probleme in seiner Heimat Puerto Rico zu thematisieren. Tourismus, Gentrifizierung, Kolonialismus. Und der hat letztes Jahr in den USA zum Beispiel gar keine Konzerte gespielt, um zu verhindern, dass ICE seine Fans drangsaliert.
Wenn wir also nochmal gucken, gestern Abend ganz klare politische Zeichen, würdest du sagen, das ist möglicherweise sogar ja ein richtiger Turning Point, was die Popkultur betrifft?
Also soweit würde ich damit nicht gehen, denn ich finde, dass diejenigen, die sich geäußert haben, das sowieso an anderen Stellen schon tun. Aber es ist natürlich trotzdem ein super wichtiges Zeichen, dass der Abend nicht total unpolitisch lief. Die R&B-Sängerin Kehlani, die hat gestern auch 2 Grammys gewonnen und die sagte Reportern, es sei ein wichtiges Signal, weil die ganze Welt nun mal sieht, ob sich hier an diesem Abend Stars äußern oder nicht. Und deshalb ist es eben wichtig, so eine Plattform zu nutzen. Ich bin jetzt persönlich eher gespannt, was Bad Bunny am Wochenende, wo er den Super Bowl spielt, machen wird. Ob er da nochmal Plattform nutzen wird. Aber ich würde sagen, es ist halt eher Plattform, aber kein großer Turning Point.
Also die Grammy Awards haben ihn schon und die Super Bowl Show bekommt ihn möglicherweise auch noch einen deutlich politischeren Zungenschlag. Das sagt die Medien- und Kulturjournalistin Nile. Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung.
Danke euch.
Knetgummihühnchen, die in Sledgehammer um Peter Gabriels Kopf tanzten, das sensationell animierte Comic-Video aus Aha's Take on Me oder auch die Tränen in Sinead O'Connor's Nothing Compares to You. Die Liste legendärer Musikvideos, die weltweit für Lagerfeuermomente sorgten, die ist lang. Aber dieses Lagerfeuer scheint nun offiziell ausgetreten, denn Anfang des Jahres hat MTV die Musikvideos endgültig aus dem Programm gekegelt. Die Schlagzeilen waren eindeutig. Das Ende einer Ära wurde da beschworen, denn die logische Schlussfolgerung vieler war, wenn MTV keine Clips mehr zeigt, dann ist das Format Musikvideo tot. Professor Henry Kieser forscht als Kunsthistoriker seit Jahren an der Universität Heidelberg und sieht die Dinge etwas anders. Herzlich willkommen im Kompressor, Herr Kieser.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
Genau, also früher, da gab es ja den einen Kanal, MTV. Alle haben das Gleiche gesehen. Jetzt hat MTV also die Musikvideos aus dem Programm genommen. Sie sehen aber deshalb diese Kunstform noch lange nicht am Ende, richtig?
Eben, nein, weil natürlich fand ich das toll, dass das Musikvideo jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommt, dass also alle es betrauern. Also das zeigt ja auch nochmal die Wertigkeit, die dieses Format inzwischen erlangt hat. Aber das scheint mir eigentlich nicht korrekt beobachtet zu sein, weil zum einen muss man ja ganz ehrlich sagen, dass eigentlich schon seit 2010 das M in MTV gar nicht mehr für Music stand. Da hat der Sender ja bereits gesagt, also dieses Logo definieren wir jetzt ganz anders, weil sie in der Zwischenzeit eben da schon dazu übergegangen waren, vor allen Dingen Reality-Shows zu zeigen, Spielshows, Dokumentationen. Das heißt also, da war das Musikvideo schon ganz stark auf dem Rückschritt. Und man muss auch sagen, es gab ja weiterhin Musikvideos im Fernsehen, also auch wenn MTV sich da seit 2010 zurückzog. Es gab zum Beispiel, gibt immer noch Deluxe Music, diesen Sender, der also auch Musikvideos zeigt. Es gab bis 2022 GoTV in Österreich. Also insofern war es ja nicht so, dass das Format ganz aus dem Fernsehen raus war. Und auch jetzt ist es ja so, dass nach wie vor in anderen Ländern, also in den USA, in Japan, Israel, Taiwan, Indien, werden weiterhin Musikvideos auf MTV gezeigt. Insofern ist das kein totaler Abschied. Und das ist das eine, also eben, es ist gar nicht so, dass das was Neues ist. Und das andere ist, das ist eigentlich nichts Neues, dass das Musikvideo sich aus einem bestimmten Trägerformat verabschiedet und in ein anderes rüberwandert.
Mhm. Genau, denn da gibt es jetzt irgendwie offenbar auch eine App, MTV Rewind. Mind heißt sie. Sie müssen uns noch mal kurz skizzieren, was passiert da genau?
Ja, das ist so eine Art von Retro-Musiksender im Browser, wo man im Grunde genommen so das Fernsehästhetikformat hat, also mit allem, was dazugehört. Man kann sich auch den ersten Tag von MTV anschauen, als die auf Sendung gegangen sind mit diesem legendären Ladies and Gentlemen Rock'n'Roll. Aber vor allen Dingen ist das ein lineares Format. Das heißt also, ich kann mir da einfach suggerieren lassen, MTV gibt's noch so wie früher, ich mache den Fernseher an und es läuft irgendwas. Ich kann das nicht bestimmen, sondern muss mich überraschen lassen. Aber, und das ist genau der Punkt, diese Web-App hat auch andere Funktionen. Das heißt, ich kann mir auch ein kuratiertes Programm zusammenstellen lassen. Ich kann also auch Sachen auswählen. Und ich glaube, das ist ganz symptomatisch für die Art und Weise, wie jetzt heute Musikvideos angeschaut werden. Es gibt eine Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Formate, die koexistieren und wo ich mir auswählen kann, möchte ich jetzt linear schauen, möchte ich mir eben ein kuratiertes Programm anschauen oder möchte ich selber auswählen. Und das hat in gewisser Weise eine ganz alte Tradition, denn bereits die Vorläufer der Musikvideos, die es eigentlich seit den 40er Jahren schon gibt, die haben eigentlich immer hin und her gewechselt zwischen diesem, ich kann auswählen oder ich kann nicht auswählen.
Das finde ich eine ganz interessante Beobachtung. Also Sie sagen, Musikvideos sind überhaupt nicht erst 50 Jahre alt, die sind viel älter. Was waren denn diese sogenannten Soundies oder Scopy Tones, von denen Sie auch in Ihrer Forschung ganz viel berichten?
Ja, das ist ganz spannend, weil es gab eigentlich schon in den 40er Jahren, gab es Vorläufer der Musikvideos. Wir haben das ja immer schon so in Musicals auch drin gehabt, dass es so Musiknummern gab, die besonders inszeniert waren. Aber bei den Soundies, die es eben seit den 40er Jahren gibt, da war es tatsächlich so, dass das Kurzfilme waren in Schwarz-Weiß, wo eben damals angesagte Stars einen Titel performt haben, der dann gleichzeitig auch mit diesem Kurzfilm beworben wurde. Und der wurde auf so einer Visual Jukebox gezeigt. Also muss man sich vorstellen, wie so eine Jukebox, wo ich also dann auch einen Bildschirm eben drauf montiert habe. Und damals war es aber so bei den Soundies, das war eben ein ganzes Filmreel, so eine ganze Filmrolle. Und da konnte ich zwar anhand des Gerätes so ein bisschen auswählen, dass ich geguckt habe, was ist denn da so drauf. Aber wenn ich dann erstmal Geld reingeschmissen habe, dann musste ich mir angucken, was als nächstes eben auf dieser Filmrolle drauf war. Und das wurde dann aber abgewechselt in den 50er Jahren durch die sogenannten Visual Records oder Telescriptions. Die hat ein Unternehmen namens Louis Snyder dann fürs Fernsehen produziert. Das war genau das gleiche Format, auch angesagte Stars, die performen Titel, der damit beworben wird. Aber jetzt eben im Fernsehen, das heißt, jetzt konnte ich gar nicht mehr auswählen. Bei den Soundies konnte ich ja immer noch gucken, was ist denn da auf dem Gerät drauf? Ist da irgendwas drauf, was ich gerne angucken und anhören möchte? Und das ging natürlich jetzt bei diesen Visual Records überhaupt nicht mehr, wo ich linear gucken musste, was bietet der mir als nächstes an?
Hm. Jetzt gibt es ja parallel zum, wenn man mal so will, Verschwinden dieser eben Lagerfeuermomente im Musikfernsehen einen ganz großen Boom, was so Miniclips betrifft bei Spotify, aber auch eben natürlich vor allem bei TikTok. Und da ist ja das große Vorurteil unserer Zeit, ja, die Jugend hat keine Aufmerksamkeitsspanne mehr, deswegen muss jetzt alles snackable sein, alles hochkant, alles ganz, ganz kurz. Was sagen Sie dazu?
Das würde ich nicht unterschreiben. Auch da würde ich sagen, das ist so eine Koexistenz. Natürlich gibt es diese Kurzformate, die bedienen natürlich genau dieses, ich würde mal sagen, Vorurteil, weil ich kann das eigentlich nicht unterschreiben. Ich glaube, Jugendliche sind sehr viel flexibler. Die können sich auf dieses Snack-Format einstellen, also ganz kurz ein paar Häppchen mit Bildern und Musik. Die können sich aber auch sehr gerne einstellen auf längere Formate. Ich verweise nur auf Taylor Swift und ihr Video The Fate of Ophelia. Das ist immerhin ein paar Minuten lang. Man muss da sehr genau hingucken, um zu sehen, was passiert da eigentlich. Da gibt es wie immer ganz viele Easter Eggs. Und das funktioniert ja nur, wenn ich mir den Clip ganz anschaue. Das heißt, wenn ich mir nur den Anfang anschaue, verpasse ich ja eigentlich, worum es da eigentlich geht. Und ich finde, das zeigt sehr schön, dass man das nicht generalisieren kann, dass die Jugendlichen eben solche längeren Formate sich gerne angucken und sofort auch anfangen, darüber im Netz zu diskutieren, dass geguckt wird, wer hat denn was da wo gesehen, wo taucht der Verlobte von Taylor Swift als Andeutung auf. Also ganz, ganz wichtige Dinge werden da diskutiert und das zeigt ja, die haben eine unglaubliche Aufmerksamkeit, schauen ganz genau hin und eben auch bei Clips, die ein paar Minuten länger sind. Und ebenso aber gucken sie sich dann gerne diese TikTok-Formate an. Und ich finde eben, man sieht auch diese Koexistenz darin, dass das ja alles nicht nur auf TikTok zum Beispiel läuft, sondern TikTok-Kurzvideos kriege ich auch auf YouTube gezeigt, wo die dann gemeinsam mit längeren Formaten gezeigt werden. Die TikTok-Videos arbeiten wiederum mit Sachen, die zum Teil aus YouTube gezogen sind. Also ich finde, wir haben so eine Osmose gerade zwischen den verschiedenen Formaten, wo gefloatet wird zwischen denen, wo die Jugendlichen eben sich jetzt aussuchen können. Möchte ich linear gucken? Kann ich bei YouTube ja auch. Ich kann mir einfach YouTube anmachen und je nachdem, was der Algorithmus bei mir gelernt hat, kriege ich dann eins nach dem anderen angezeigt. Das sind oft auch überraschende Dinge, wo ich selber, wenn ich das mache, mich wundere und denke, wo kommt denn das her? Bis mir einfällt, ach ja, du hast vor ein paar Wochen mal diesen einen Clip angeguckt. Das kommt jetzt hier alles wieder hoch. Ich kann aber eben genauso gut mir eben dann diese Kurzformate anschauen. Und insofern sind wir jetzt gerade in einer Phase, wo wir so eine Koexistenz unterschiedlicher Dinge haben, die alle ineinander übergehen.
Aber Herr Kieser, wenn ich doch noch mal ein letztes Mal hier so kulturpessimistisch rummosern darf. Wir hatten ja mal Musikvideoregisseure wie Spike Jonze, Michel Gondry. Wir hatten dieses Thriller Epos, 15 Minuten lang. Haben wir heute noch diese visuelle Avantgarde oder würden Sie nicht doch auch sagen, dass dieses Hochkantformat irgendwie auch so ein bisschen den Inhalt diktiert?
Würde ich nicht sagen, weil auch da kann ich wieder in der Zeit zurückgehen. Das ganze Gejammer über den Tod des Musikvideos, das hatten wir schon mal 2010. Mhm. Eben, das war damals, als es losging, da war YouTube eben an den Start gegangen, 2005. Und dann wurde auch gesagt, das ist jetzt das Ende des Musikvideos, danach kommt nichts mehr. Und ich meine, man kann jetzt mal in die Internet Music Video Database gehen. Die speist nämlich dieses MTV Rewind Webbrowser-Format und kann gucken, was es seit 2010 noch alles an tollen Videos gegeben hat, um zu merken, ich glaube, man macht es sich zu einfach, wenn man da jetzt den großen Abgesang auf das Musikvideo feiert. Das ist zwar, wie gesagt, schön, weil man sieht, das wird gewürdigt, aber ich glaube, es wird der Sache nicht gerecht, weil wir nach wie vor tolle Videos haben. Die sind nicht so häufig, aber ich meine, das war auch damals bei diesem Musikvideo-Boom in den 90er Jahren nicht so, dass da alles Gold war. Da waren ein paar Sachen dabei, die waren halt hervorragend. Und ich zitiere nur mal Chris Cunningham, der damals schon gesagt hat, wenn man einen Tag MTV geguckt hat, will man anschließend den Kopf in den Ofen stecken. Also das war nicht so, dass damals schon irgendwie ein Highlight nach dem anderen kam, sondern da lief natürlich genauso viel Durchschnitt wie jetzt auch. Und wir haben halt immer wieder diese Peaks, wo dann mal ganz besondere Videos, eben Taylor Swift oder OK Go, wo ganz besonders intelligente Videos dann doch mal wieder aufpoppen.
Was sagt der Heidelberger Kunsthistoriker Henry Kieser über die Unsterblichkeit des Musikvideos, auch ohne MTV. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Das Comic Festival in Angoulême ist weltberühmt. Es ist das wichtigste Comic Festival in Europa und seit 54 Jahren versetzt es jeweils Ende Januar die kleine Stadt im Südwesten Frankreichs wirklich in Ausnahmezustand. Aber diesmal war alles anders. Offiziell fand das Festival nämlich gar nicht statt. Ein Konflikt zwischen den Veranstaltern und der Comic-Szene war so dermaßen eskaliert, dass das Festival abgesagt werden musste. Trotzdem stand Angoulême letztes Wochenende ganz im Zeichen der Comics. Es gab nämlich eine Alternativveranstaltung, ein Festival mit dem schönen Namen Le Grand Orfe. Christian Gasser gehört zur Redaktion des renommierten Schweizer Comic-Magazins Strapazin und er war für uns in Angoulême. Jetzt ist er am Telefon. Hallo!
Hallo Gesa.
Ja, Le Grand Off klingt wie ein Widerspruch in sich. Was sollen wir uns darunter vorstellen?
Ja, es ist eigentlich dieser Widerspruch, der da zelebriert wurde. Also wie an anderen großen Festivals gab es auch in Angoulême seit Jahrzehnten ein kleines Off-Festival, ein alternatives Festival am Rand des regulären Festivals. Und für die Macherinnen und Macher dieses Off-Festivals war von vornherein klar, dass sie trotz der Absage des regulären Festivals ihr Ding durchziehen wollten. Und daraus wurde eben das große Off-Festival dank der großzügigen Unterstützung von Stadt und Region Angoulême. Das Wichtigste war für alle in Angoulême, dass das Wochenende trotz allem im Zeichen der Comics stand.
Jetzt also dieses große Off-Festival statt des regulären internationalen Comic-Festivals. Was würdest du sagen, wo lagen die ganz offensichtlichen Unterschiede?
Ja, es war ein ganz anderes Festival. Es war sehr dezentral organisiert. Es spielte sich in 75 Locations in der ganzen Stadt ab, im Kunstmuseum, ebenso wie in alternativen Bars. Es waren auch nur alternative und vor allem regionale Verlage anwesend. Die Künstlerinnen und Künstler signierten in Buchhandlungen und in Bars und die meisten Ausstellungen mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen. Die meisten Ausstellungen wirkten eher improvisiert und stellten vor allem junge Künstlerinnen und Künstler in den Mittelpunkt. Es war damit die Gelegenheit, einen Blick auf die vielfältige junge Szene der französischen Comics zu werfen. Und dieser Charme des Improvisierten an diesem Wochenende fiel auf den Verleger Philippe Morin auf, der seit 1978 nach Angoulême fährt. Die Stimmung erinnerte ihn an die Anfänge des Festivals und es war für ihn, als hätte das Festival seine Seele wiedergefunden, wie er sagt.
Le festival qu'on vit aujourd'hui est fait avec de briques et de brocs qui me rappellent les premières années puisque j'ai eu la chance d'arriver en 78 et c'était comme ça au début et c'était, il y avait un côté bon enfant que le festival a complètement perdu, avait perdu. Donc, il retrouve son âme quelque part.
Ah, als hätte es seine Seele wiedergefunden, das ist schön gesagt. Und der Zuspruch des Publikums, also war der denn auch so groß wie in den vergangenen Jahren?
Nein, also die Strahlkraft dieses Grand Off war deutlich kleiner als die des internationalen Comic-Festivals. Es wurden etwa 30.000 Menschen erwartet, statt wie üblich 200.000. Oh, ja. Und die internationalen Besucher konnte man vermutlich an zwei Händen abzählen. Aus dem Ausland reiste leider praktisch niemand an.
Du hattest vorhin die bemerkenswerten Ausstellungen angesprochen. Was für Ausstellungen waren das?
Also ein Akteur des Grand Off war das nicht ganz alternative Comic-Museum von Angoulême und das wartete wie jedes Jahr mit beeindruckenden Ausstellungen auf. Da war zum Beispiel die Geisterbahn des französischen Underground-Künstlers Stéphane Blanquet.
Und das hört sich aber sehr vielversprechend an. Inwiefern Geisterbahn? Also wirklich wie auf dem Rummelplatz?
Ja, wie auf dem Rummelplatz, ganz genau. Man setzte sich so in einen kleinen Wagen und pedalte durch die gruselige Welt von Stéphane Blanquet. Die Wände der verschiedenen Räume waren bemalt mit lebensgroßen schwarzen Fresken, deren Wirkung durch bedrohliche Lichtspiele und Effekte verstärkt wurde. Es war sehr immersiv, aber zu 100% analog. Und letztlich war der Grusel doch eher gut gelaunt, glaube ich. Die vielen Schulklassen schienen ihre helle Freude an dieser Geisterbahn zu haben. Und es gab auch eine umfassende Retrospektive von Claire Bretéché, also eine wunderbare Würdigung einer der ersten erfolgreichen Frauen in der früher doch sehr männlich geprägten Comic-Szene. Claire Bretéché war ab 1970 eine der berühmtesten Satirikerinnen Europas und beeinflusste Generationen von Frauen und diese Retrospektive im Comic-Museum zeigte, dass ihre Comics bis heute nicht an Biss und Relevanz eingebüßt haben, also ihr Blick auf die Gesellschaft und ihre Heucheleien, auf die Beziehungen zwischen Mann und Frau, auf Generationenprobleme, aber auch auf feministische Widersprüche, das bleibt aktuell.
Ja, und auch stilistisch, ne, kann man, finde ich, ja bei Künstlerinnen wie Catherine Meurice oder auch bei der Melanie Garanin durchaus Parallelen feststellen. Jetzt wurde das reguläre Comic-Festival also abgesagt, weil es in so einer tiefen Krise steckt. Ist denn Le Grand Off vielleicht das Modell der Zukunft?
Nein, ich glaube, in erster Linie füllte Le Grand Off die Lücke, die die Absage des regulären Festivals gerissen hatte. Es sollte den Anspruch von Angoulême deutlich machen, auch weiterhin die Welthauptstadt des Comics zu sein. Ich habe darüber mit dem Bürgermeister von Angoulême gesprochen, Xavier Bonnefond, und er erzählte mir, dass er, als er diese unglaubliche Energie der unabhängigen Szene spürte, dass er es für selbstverständlich fand, dass die Stadt die Rahmenbedingungen für einen einmaligen Anlass schaffen sollte.
Quand on a mesuré cette énergie assez incroyable qui pouvait être levée, il était naturel, je crois, pour Angoulême de créer les conditions que cette énergie finalement
Es war klar, fuhr er dann fort, der Bürgermeister, dass der Event ganz anders sein würde als ein normales Festival, aber dennoch künstlerisch ambitioniert.
Aber ich nehme mal an, dass da jetzt auch nicht nur kulturelle, sondern durchaus auch wirtschaftliche Gründe wahrscheinlich mitgespielt haben, oder?
Ja, das ist natürlich so. Also das Comic-Festival ist für Angoulême auch wirtschaftlich essentiell. Hotels, Restaurants, Handwerker, Buchhändler etc., die brauchen das Festival. Also die wirtschaftliche Wertschöpfung des Festivals für die Stadt Angoulême ist immens. Und deshalb ist das Grand Off auch ein Signal, dass es ab nächstes Jahr wieder ein Festival mit internationaler Ausstrahlung geben wird. Das betont der Bürgermeister jedenfalls, denn das sei für Angoulême sehr wichtig.
C'est aussi une assurance que dès l'année prochaine, on retrouvera un événement bande dessinée à rayonnement international. Et ça, c'est aussi important aussi pour Angoulême.
kann ich mir gut vorstellen. Aber Christian, weiß man eigentlich schon genaueres darüber, wie das Festival dann in Zukunft aussehen wird? Denn die Zerwürfnisse waren ja schon wirklich enorm.
Ja, das ist so und so. Klar ist das nicht. Also die Stadt hat jetzt die Organisation des Festivals neu ausgeschrieben und wartet auf Eingaben und Projekte. Wichtig ist, dass das Festival auf ein solideres und vor allem transparenteres Fundament gestellt werden soll, um die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden. Und gleichzeitig setzen sich natürlich die entmachteten bisherigen Veranstalter juristisch zur Wehr. Also zum einen drängt die Zeit, weil ein Jahr zur Vorbereitung eines Festivals ist nicht sehr lang, aber es könnte noch sehr schmutzig werden vor den Gerichten.
Ja. Gibt es denn Lehren, die man jetzt vielleicht doch aber auch aus diesem Grand Off ziehen kann, Sachen, die man unbedingt drüber retten sollte? Also wie hast du auch dieses Wochenende erlebt?
Ja, ich denke, vor allem inhaltlich hat dieses Grand Off doch auch Zeichen gesetzt, die sicher wahrgenommen wurden. Es gab viele Gesprächsrunden und Panels und die Themen waren gesellschaftspolitischer als in früheren Jahren. Es ging vermehrt um die Arbeitsbedingungen der Autorinnen und Autoren. Und nicht zuletzt haben sich die Frauen in der Comic-Szene viel Gehör verschafft an diesem Wochenende und auch schon im ganzen letzten Jahr. Die Autorinnen beklagen sich seit Jahren zu Recht, dass sie an Festivals wie Angoulême zu wenig sichtbar seien und das, obschon sie als Künstlerinnen den Comic nicht weniger prägen als Männer. Und ich denke, das künftige Festival wird die längst fällige Gleichstellung in der Comic-Szene durchsetzen müssen.
Christian Gasser vom, man darf wohl sagen, legendären Schweizer Comic-Magazin Strapazin. Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung. Julia Hayward zählt zu den Avantgarde-Künstlerinnen, die im New York der 70er und 80er Jahre die Kunstwelt verändert haben. Alles war erlaubt, alles wurde ausprobiert im Kreis von Künstlern wie Andy Warhol, wie Patti Smith oder auch Steve Reich. Wirkte auch sie an der Kunstrevolution von unten mit und gerade im Bereich Video und Performance hat sie bis heute einen großen Einfluss. Ausgestellt wurde Julia Hayward dennoch vergleichsweise wenig. Der Kunstverein Nürnberg, der zeigt jetzt Arbeiten von Julia Hayward unter dem Titel Miracles in Reverse. Julian Ignatovic, der hat sich die Ausstellung für uns angesehen. Und er hat mit Julia Hayward gesprochen.
666, die Zahl des Teufels, flimmert über den Bildschirm in der titelgebenden Videoarbeit zur Ausstellung von Julia Hayward. Im Hintergrund rennt eine Frau, sie selbst kommt aber nicht von der Stelle.
Evil is very organized. Evil has technology on its side, heavy equipment. The devil is hardwired.
Das Böse ist organisiert, hat die Technik auf seiner Seite, der Teufel ist tief verwurzelt. Nein, die Sätze beziehen sich nicht etwa auf die aktuelle Lage in den USA unter Donald Trump, dazu später mehr, sondern sie sind 30 Jahre alt. Das Werk Miracles in Reverse stammt aus dem Jahr 1996.
I heard a priest use that term.
Ein Priester hat das gesagt im Fernsehen. Er hat über einen Exorzismus gesprochen. Eine Person war vom Teufel besessen und er nannte das ein Miracle in Reverse, ein umgekehrtes Wunder. Das fand ich sehr poetisch.
In ihrer einstündigen Videoperformance sinniert Hayward über Glaube und Wunder, über die Medienwelt und den Dauerstrom an Bildern, über Arbeit und Alltag. In einem Moment sind wir mittendrin in einem Horrorfilm, dann zwitschern die Vögel und leuchten die Sterne. Ein wilder Stream of Consciousness zwischen Pop, Predigt und Performance.
Well, that piece is about trauma.
Es geht um Trauma, um Kindheitstrauma, um mein eigenes Leben. Das ist der rote Faden in meinem Werk.
The connective tissue between everything I do in some part has trauma in it.
Hayward wuchs in einer christlichen Familie im ländlichen Amerika auf, der Vater Pastor, Händeschüttler von Beruf, wie sie sagt, was sie in einem anderen Werk, Shake Daddy Shake, thematisiert.
Shake, Daddy Shake, Shake Daddy Shake.
In den 70er Jahren wurde Hayward in New York zur Künstlerin, in Lower Manhattan, im Underground. Als ein großes Studio $100 im Monat kostete und die Stadt dem Wilden Westen glich, wie sie sagt. Damals explodierte an diesem Ort die Kreativität.
It was pretty wild.
Es war wirklich wild. Neue Musik, Monologe, Stand-up, Punk, Rap. Philip Glass und Steve Reich waren da. Gordon Mutter Clark hat Gebäude in der Mitte durchgeschnitten. Es gab Avantgarde-Kunst überall. Jeder hat etwas Seltsames gemacht.
Doing odd things.
Auch Hayward arbeitet in dieser Zeit zwischen den Genres, spielt in mehreren Bands, filmt, tanzt, dichtet, tritt als Duca Delight auf. Bevor MTV an den Start geht, dreht sie ihr erstes Musikvideo. Der Subtext all ihrer Arbeiten ist politisch, was besonders gut in einem ihrer neueren Videos, The Gabriel Frequency, deutlich wird, mit Aufnahmen von der größten Militärbasis der Welt in Kalifornien. Dort hat sie Waffen, Raketentests und Explosionen gefilmt. Es geht um Gewalt, Überwachung und die Radikalisierung der US-amerikanischen Gesellschaft. Hayward nimmt kein Blatt vor den Mund.
We're the Nazis. We are the fascists. Trump is a fascist. Everybody knows it now, right?
Wir sind jetzt die Nazis. Wir sind die Faschisten. Trump ist ein Faschist. Jeder weiß das. Jeder in Europa weiß das. Schreckliche, schreckliche Leute. Das macht mich fertig.
Die Hoffnung will sie nicht aufgeben. Auch Richard Nixon hätte in den 70ern schnell an Popularität verloren. Vielleicht passiere Trump das Gleiche. An den US-Präsidenten denkt man dann auch, als Julia Hayward zur Ausstellungseröffnung den Song Reptile Smile, Reptilienlächeln, mit ihrem Partner Perry Hoberman zum Besten gibt. Für Kuratorin Nele Kaczmarek ist Julia Hayward eine Pionierin der Video- und Performance-Kunst.
Julia Hayward hat als Künstlerin ganz sicher bis in die Gegenwart hinein eine besondere Relevanz, weil sie eben besonders gut und prägnant gelingt, eben so Persönliches und Politisches zu kombinieren und das Ganze in einem so sehr eigenen Performance-Stil, der auch wirklich einige Künstlerinnen ihrer Zeit, unter anderem Mike Kelly, Erica Beckman, stark geprägt hat. Und es ist ein sehr energetischer Performance-Stil, wo sie ja auch ganz eigene Elemente mit reingebracht hat.
Und den sie bis heute mit 77 Jahren weiterhin zur Aufführung bringt. Kunst zur Teufelsaustreibung.
Miracles in Reverse, die erste institutionelle Einzelausstellung von Julia Hayward in Europa, läuft noch bis zum 19. April im Kunstverein in Nürnberg.